Es Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man. Ja, es ist heute Mittwoch, der 13.01.2016 und ihr hört, wie ihr unschwer am Jingle erkennen konntet, das ABS-Magazin. Heute mit
Etta Kivelin
und Nils-Björn Schmidtke für euch hier an den Turntables-Reglern und an den Mikrofonen. Und wie ihr wisst, ist das ABS-Magazin ja eine Magazinsendung. Und ach stimmt, ich habe noch nicht erwähnt, der Erik ist auch da. Hallo Erik, seit langer Zeit mal wieder mit dabei. Grüß dich, mein Lieber. Hat es einrichten können, nach der Schule direkt hierher zu kommen.
Ja.
Wir haben heute ein strammes Programm, sage ich mal.
Wir sind trimedial.
Trimedial, ja, oder trithematisch. Also wir machen heute sozusagen einen Dreisprung im Sinne von drei Themen.
Genau, aber wir haben einen Gast, eine Gästin, einen aufgezeichneten Beitrag und ein Telefoninterview vorbereitet.
Ihr seht, wir sind unterwegs in Hessen für euch, zumindest in Frankfurt. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir geben uns noch ein ganz klein wenig Musik. Was hören wir da, Etta?
Die Chromatics.
Die Chromatics. Und dann beginnen wir auch mit Assi und dem Interview.
Ja, wir sprechen heute zuerst über Ahmed Said und bringen euch da auf dem neuesten Stand. Danach beschäftigen wir uns mit dem Freifunk Frankfurt. Da haben wir gestern schon ein Interview vorbereitet und wollen euch erzählen, was die Freifunker hier in Frankfurt und in Deutschland so machen, um ein freies Internet bereitzustellen.
Und drittens wird es dann um die Tarifauseinandersetzung, um einen anderen Tarifvertrag für die Beschäftigten bei Amazon gehen. Da werden wir mit der zuständigen Sekretärin von Verdi aus Kassel, Frau Mittecke, sprechen so gegen 16.40 Uhr.
Ja, und da sind wir schon beim ersten Thema. Ahmed Said. Ahmed Said ist ein Arzt und ein politischer Blogger und Aktivist, der einige Jahre in Frankfurt gelebt hat. Im November 2015 ist er mit vier weiteren Aktivisten in Kairo festgenommen worden bei einer Kundgebung, an der er teilgenommen hat. Und diese Kundgebung fand in Gedenken zu einem Zusammenstoß während der ägyptischen Revolution 2011 statt. Er setzte im Arzt und hat sich dort engagiert und auch viele Menschen, die da verwundet worden sind, fachlich, ärztlich betreut und ist danach nach Frankfurt gekommen und hat hier viele Menschen kennengelernt. Im Dezember haben wir uns schon mal mit Thorsten vom Freundeskreis Ahmed Said unterhalten und er hat uns erzählt, was da passiert ist bei dieser Demonstration und auch von der Haft von Ahmed. Und heute ist auch wieder jemand vom Freundeskreis Ahmed Said bei uns. Das ist die Asi und mit ihr wollen wir jetzt darüber sprechen, wie es weitergegangen ist. Damals im Dezember, als der Thorsten da war, da war Ahmed im Gefängnis und es ging darum, dass er gerade verurteilt war zu 2 Jahren Haft und dass ein Revisionsverfahren anstand, was glaube ich Ende Dezember stattfinden sollte. Hat dieses Revisionsverfahren stattgefunden? Was passiert seitdem?
Gute Frage. Nein, hat es nicht. Mhm. Es wird vertagt und vertagt und verschoben. Also in der Hinsicht ist gar nichts passiert. Da bleibt immer alles beim Alten. Tatsächlich ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann wir das letzte Mal bei euch waren und was der Status quo war. Ich denke, Ahmed ist kurz danach in Disziplinarhaft genommen worden. Er war dann im 15th of May Prison und ist dort direkt in Disziplinarhaft gebracht worden.
Was bedeutet das, Disziplinarhaft?
Also er wurde sozusagen unter den schärfsten Bedingungen beobachtet und überwacht und er ist im Übrigen auch direkt mit der Verlegung in dieses Gefängnis in Hungerstreik gegangen und wir wussten nichts über ihn innerhalb von 10 Tagen, nachdem er versetzt wurde. Es waren 10 Tage, wo eine komplette Kontaktsperre ihm auferlegt wurde. Er konnte nicht mal mit seinen Anwälten sprechen. Und das war eine Zeit der sehr, sehr großen Sorge auch von uns um ihn. Und nach diesen 10 Tagen durfte er wieder Besuch empfangen. Und man hat ihm auch diese schwere Zeit dann extrem angesehen. Also er hatte sehr, sehr heftige, einen sehr schwierigen gesundheitlichen Zuständen, die auch dann, was uns nachher dann ein Arzt bestätigt hat, nicht nur infolge des Hungerstreiks so waren, sondern man vermutet natürlich dann auch irgendwie von durch Außeneinwirkung.
Was kann man sagen, was ist passiert? Also er hat diesen Hungerstreik ja selber durchgesetzt, wahrscheinlich als Protestform auch zu den Haftbedingungen? Oder waren denn diese Haftbedingungen? Also was bedeutet das
Disziplinarhaft? Naja, also er wusste zu dem Zeitpunkt, als er in Hungerstreik getreten ist, noch nicht, dass er so direkt versetzt werden würde. Und er ist da in Hungerstreik getreten, hat dann noch den Brief, also die Ankündigung seines Hungerstreiks, noch an seine Familie weitergeben können, zusammen mit auch noch einem anderen Brief. Das auch mehr ein Statement ist, ein politisches. Und daraufhin ist er dann eben direkt in dieses 15th of May Prison gebracht worden und sozusagen für uns verschwunden. So.
Aber auch schon zuvor in dem anderen Gefängnis, in das er zuerst gekommen ist, weiß ich von dem Amnesty-Flyer, wurde er gefoltert mit Stromstößen. Genau. Es wurden Zigaretten auf seinem Körper ausgedrückt, genau. Er wurde verprügelt. Genau. Und disziplinarhaft ist dann nochmal wird das wahrscheinlich was Ähnliches bedeuten? Oder
genau, also es ist jetzt nicht, so wie vorher war er ja in Untersuchungshaft. Mhm. Ne? Und er ist dort dann in einer Zelle zusammen mit einer anderen Person gewesen, unter schwierigsten Umständen. Er hat keine Kleidung bekommen, er hat auf dem Boden geschlafen, es war wahnsinnig kalt. Und wie gesagt, ne, also er, durch den Hungerstreik ging es ihm natürlich noch schlechter, aber es wird dann eben vermutet, dass er halt auch täglich gefoltert wurde. Also man weiß es nicht. Er konnte in der Begegnung mit seiner Familie dann nicht mal selbstständig stehen. Also er hat sich permanent die Seite gehalten, er konnte kaum sprechen. Und genau, also so, das war der Zustand, in dem wir ihn quasi wiedergefunden haben, nach diesen 10 Tagen Disziplinarhaft. Was da genau passiert ist, weiß niemand.
Und das ist was man dann erst nachträglich wahrscheinlich herausfinden kann, wenn es ein bisschen mehr Zeit gibt, sich darüber zu unterhalten.
Wenn er überhaupt widersprechen kann, weil in dieser Situation, das war ein 10-minütiger Besuch, der auch permanent überwacht wurde von hochrangigen Offizieren, von Wachen und Wärtern, die auch jedes Wort beobachtet haben, gehört haben und die auch eindeutige Gesten der Einschüchterung vorgeführt haben. So, ne?
Aber immerhin, seine Familie konnte ihn da besuchen, Anwälte hat er auch. Das sind eure zwei Informationsquellen, wie ihr mit ihm im Kontakt steht oder wie funktioniert das eigentlich?
Familie vor allem, seine Verlobte insbesondere, die eben ja auch aus Deutschland kommt, deswegen gibt es da eine rege Kommunikation. Aber auch mit der Egyptian Commission of Rights and Freedoms. Die machen schon sehr lange Arbeit in dem Bereich und mit denen spielen wir uns auch so ein bisschen den Ball zu. So, die haben zwar sehr viel anderes auch zu tun natürlich. Die sind im Moment auch ganz stark in den Fokus der Regierung gekommen. Wahrscheinlich alles in Bezug auch auf diesen 25. Januar, den Jahrestag, den 5. Jahrestag der Revolution. Entschuldigung. Wo das Regime jetzt auch sehr stark Leute weiter abgreift und auch in weiteren Kreisen sucht, Aktivisten einzukerkern. Und genau, also insbesondere jetzt gerade ist Ahmad Abdallah, das ist einer der Vorsitzenden vom ECRF, der ist jetzt gerade auch in den Fokus geraten und steht eine Verhaftung bevor. Also es wird gerade immer ein bisschen gruseliger eigentlich. So.
Du hast vorhin erzählt, dass er einen Brief aus dem Gefängnis geschrieben hat. Was steht da drin? Ich glaube, den kann man auch lesen, der ist sogar im Internet veröffentlicht.
Der wurde auch von Amnesty veröffentlicht, also von Amnesty UK, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Die haben haben eine Übersetzung von uns bekommen ins Englische, die sie dann veröffentlicht haben. Der Brief ist wahnsinnig stark und stärkend für alle, die an diesem Fall arbeiten und auch gerade aus aktivistischer Perspektive ist das ein wahnsinnig großes Mutmachen von seiner Seite. Er hat vor allem darin das Statement gebracht, dass er sich nicht von der Revolution distanzieren will, um vielleicht deswegen früher rauszukommen, sondern dass er sich ganz klar als Aktivist und Revolutionär bekennt und das auch quasi sein ganzer Stolz ist, auch gerade dass diese Anklage sein Stolz ist.
Vielleicht nochmal zu dem Hungerstreik. Ist er noch im Hungerstreik? Wie lange kann man das machen? Wie lange hat er das gemacht? Beinhaltet das auch, dass man nichts trinkt bei ihm?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt verschiedene Abstufungen von Hungerstreik. Er war erst im partiellen, das bedeutet, er hat getrunken. Dann aber im totalen Hungerstreik, das bedeutet, er hat auch keine Flüssigkeit zu sich genommen. Aber er hat den dann abgebrochen, klar. Also zum 24. nach dem Besuch hat er den dann, wir wissen nicht genau wann, zwischen dem 24.12. und dem 30., wo dann die vorletzte Verhandlung war, hat er den dann abgebrochen.
Vielleicht können wir auch nochmal sagen, was der genaue Vorwurf ist, wenn wir jetzt über diese schlimmen Prozessbedingungen oder Haftbedingungen sprechen. Der Vorwurf ist Beteiligung an einer Demonstration mit über 5 Menschen.
Genau, genau.
Wie sieht denn die Perspektive aus für euch, wie ihr ihm helfen könnt? Gibt es Möglichkeiten, da für euch irgendwas abzuschätzen? Auch der Prozessverlauf, könnte der hilfreich sein, was zu erfahren, wie schnell man ihn aus dieser misslichen Situation befreien kann?
Also da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, es war, ich glaube, dass alles, was wir bisher gemacht haben, also insbesondere die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, dass das sehr hilfreich war, dass eigentlich sozusagen nicht noch Schlimmeres passiert ist. Das hat er uns auch bestätigt, als man ihn dann wieder getroffen hat an der Verhandlung des 30. Das war jetzt mittlerweile die vorletzte Verhandlung. Heute war wieder eine Verhandlung mit dem überraschenden Ergebnis, dass natürlich wieder eine Vertagung stattgefunden hat. Das wird jetzt noch eine Weile so gehen, da bin ich mir relativ sicher, bis zu vielleicht an dem Punkt, wo er verurteilt wird, auch für 2 Jahre, was unsere auf jeden Fall nicht nur Hoffnung ist, sondern konkretes Wissen ist, dass jede öffentliche Aufmerksamkeit ihn schützt. Und das ist auch, wie gesagt, bestätigt und eine Tatsache. So, das hat auch geholfen, das hat alles geholfen, was an Öffentlichkeit und mittlerweile war es ja auch wirklich viel Medienrummel, der da passiert ist, der mittlerweile auch so weit gekommen ist, dass es nicht mehr nur um Ahmeds Fall geht, sondern auch tatsächlich um die gesamte Situation politischer Gefangener in Ägypten, was uns wahnsinnig freut. Und jetzt auch glücklicherweise Beziehungen zwischen Europa und beziehungsweise Deutschland und Ägypten auf den Tisch kommen, teilweise in den Medien. Also sowohl wirtschaftliche als auch politische, als auch sicherheitstechnische Thematiken angesprochen werden. Und auch an der Stelle würde ich gerne Pressevertreterinnen dazu aufrufen, das auch weiter zu verfolgen, denn das ist genau der richtige Weg, auch in Bezug auf den Besuch des Außenministers derzeit, genau. Ganz aktuell zum Beispiel aus Ägypten, der sich gerade mit dem werten Herr Steinmeier trifft.
Genau, also es gibt ein immenses Medienecho, nicht nur zu Ahmeds Fall, es sind ja auch aus seinem Umfeld noch 4 andere Menschen festgenommen worden, zu denen wir jetzt genauso viel erzählen könnten, wie es denen geht. Ahmed ist da jetzt halt ein Mensch, den man da herausgreifen kann. Dann, wie du sagst, das 5-jährige Jubiläum der 5-jährige Jahrestag der Revolution von 2011 wird dazu sicher noch zu mehr Entwicklungen führen. Vielleicht wird danach, auch nachdem das überstanden ist aus der Sicht des Regimes, vielleicht wird dann es auch zu einem Ergebnis in diesen Prozessen kommen. Was ist jetzt die Situation mit Steinmeier, mit Deutschland? Was passiert da jetzt gerade?
Wer weiß, ne? Aber was aktuell passiert ist, natürlich offiziell sollen bilaterale Beziehungen besprochen werden. Ich denke, es geht auch um ein schickes U-Boot, das von ThyssenKrupp geliefert werden soll. Ich denke nicht, dass es sehr viel um Menschenrechte geht. Würde mich aber freuen, wenn der ein oder andere da mal nachhakt. Auf jeden Fall in der Richtung.
Also da ist Deutschland immer noch ein großer Partner von Ägypten. Auch wenn eben solche Sachen passieren, wie wenn man festgenommen wird, weil man mit über 5 Menschen demonstriert hat. Was kann man jetzt noch weiterhin machen? Also du hast gesagt, wenn man sich da beteiligt, das hat einen großen Effekt. Was kann man denn da tun?
Was kann man tun? Also zuletzt hatten wir aufgerufen, anzurufen bei den Botschaften oder Briefe zu schreiben, das auch immer noch, auf jeden Fall immer eine gute Aktion, das zu machen. Es gibt jetzt mittlerweile ganz viele Selbstläufer, verschiedenste Aktionen mit Fotos, sich zu positionieren, mit Hashtag Free Ahmed Said. Es gibt alle möglichen Optionen, sich da zu beteiligen. Jetzt in Kürze werden wir auch einen Aufruf veröffentlichen, den man unterzeichnen kann. Das soll eine relativ große Sache werden. Ich hoffe, dass sich da sehr viele Leute beteiligen. Genau, jetzt als nächstes stehen ja ein paar Veranstaltungen an. Da werden wir dann auch sehen, dass wir den Aufruf dann zu dem Zeitpunkt auch auslegen können, dass Leute da unterzeichnen können.
Was sind das für Veranstaltungen? Was plant ihr da?
Also als nächstes jetzt direkt am Samstag ist am 16.01. im Café Excess, 18.30 Uhr, ist eine Infoveranstaltung. Wir werden dazu einen Referenten da haben, der selbst Exilägypter ist, der ein sehr, sehr interessanter Mensch, der aus einem sehr differenzierten und aus einer sehr kritischen und reflektierten Perspektive die Geschehnisse aus quasi erster Hand aus der Revolution damals und auch die ganzen Begebenheiten seitdem sehr gut reflektieren kann und sowie auch die deutsch-ägyptischen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen und auch auf die unterschiedlichen Interessen verschiedener Organisationen kritisch, wie zum Beispiel den Muslimbrüdern, referieren kann.
Gibt es da den Termin? Hast du den Termin genannt?
Ja, der 16.01. ist.
16.01. Und wenn man sich sonst versuchen will, auf dem Laufenden zu bleiben, wie kann man übers Internet euch eure Tätigkeit beobachten?
Immer durch den Hashtag Free Ahmed Said kann man immer an Informationen gelangen. Ansonsten, genau, also uns schreiben, fcassetriser.net. Wir geben auch gerne weiter, auch wenn Leute von der Presse in unseren Presseverteiler aufgenommen werden können, immer gerne schreiben.
Also ihr merkt schon, da gibt es eine Menge noch zu erfahren und zu diskutieren in Sachen Ahmed Said, aber auch die Situation in Ägypten insgesamt. Informieren könnt ihr euch darüber eben bei dieser Infoveranstaltung, die Asi jetzt gerade genannt hat. Da erfahrt ihr sicher auch noch mehr über die Demonstration, die ansteht. Ganz kurz vielleicht noch dazu.
Genau, das ist am 23.01. in Berlin, Hamburg und in Frankfurt parallel um 14 Uhr vor der ägyptischen Botschaft. Auch ganz wichtig für uns, dass wir da klar machen wollen, dass 40.000 politische Gefangene nicht ignoriert werden.
Genau, also ein wichtiges Thema. Wir bleiben dran, informiert euch, guckt im Internet oder kommt zu einer der Veranstaltungen.
Ja, hier geht es dann auch Schlag auf Schlag gleich weiter. Wir hatten ja in der Anmoderation gesagt, dass wir gestern unterwegs waren am Rande von einer Veranstaltung, wo wir jemanden getroffen haben, nämlich Pavel Porodon. Er ist
Freifunker
hier in Frankfurt mit anderen zusammen. Und was sich hinter diesem ominösen Titel Freifunk verbirgt, das werdet ihr dann jetzt gleich die nächsten 20 Minuten erfahren können.
Wir bitten ein wenig, die Aufnahmequalität zu entschuldigen. Es war ja, am Rande einer anderen Veranstaltung, wo dann manchmal Menschen auch noch da waren.
Ja, aber ich denke, die Inhalte kriegt ihr mit und wir hören uns dann in ca. 20 Minuten wieder.
Der Freifunk, da denken, glaube ich, manche Leute an so schrobige Typen, die durchs Unterholz oder durch irgendwelche Städte ziehen mit Walkie-Talkies und sich gegenseitig anfunken, also so Amateurfunker. Hat das damit noch was zu tun, was du machst oder was ihr macht?
Ja, außer dass es auch um Nutzung des elektromagnetischen Spektrums geht, relativ wenig. Freifunk hat mit Funkamateuren seltener Überschneidungen, weil auch wir nutzen Antennen. Allerdings geht es hier bei uns eher um freies WLAN oder freies Netz, weil es kann auch ein bisschen mehr als nur reines WLAN sein. Und da hören dann sozusagen bei den Antennen häufig die Gemeinsamkeiten mit dem klassischen Funkamateur auch schon ein bisschen auf.
Und mit den Antennen, was du jetzt sagst, also da geht es glaube ich um Router, baut ihr ein Netzwerk auf, mit dem ihr dann eben ein freies WLAN erzeugen wollt, eben auch hier in Frankfurt.
Ist das genau, richtig? Du hast das entscheidende Wort schon angesprochen. Netzwerk. Es geht uns eben halt darum, ein Bürgernetz aufzubauen. Freifunk als solches gibt es nicht nur in Frankfurt, sondern gibt es mittlerweile, glaube ich, etwas über 100 verschiedenen Communities. Nahm seinen Ausgangspunkt mal irgendwann Anfang der Nullerjahre in Berlin-Dresden. Und da ging es dann ganz simpel darum, dass man dort Stadtteile hatte, die mit dem damals schnellen DSL versorgt waren und andere, die nicht damit versorgt werden konnten. Und irgendwann kam dann Finja Mensch auf die Idee, Mensch, lasst uns doch diese WLAN-Router nutzen und damit eben halt unsere Nachbarn mit versorgen. Und was man da aufgebaut hat, soll ich weiter so Geschichten erzählen?
Ja, gerne, ja, bitte.
Gut. Ich bin gespannt darauf. Was man dann dort gemacht hat, ist, es war so eine Zeit, wo in diesen Routern konnte man irgendwann auch Firmware austauschen, weil sich nämlich herausgestellt hatte, dass die Hersteller Linux-Derivate eingesetzt haben. Das heißt, Linux, ein offenes Betriebssystem, unter GPL stehen, unter einer bestimmten Lizenz, die dann eben halt auch erforderlich macht, dass man die Quellen offenlegt, und auf Basis dieser offenen Quellen konnten dann angepasste Firmwares, also das quasi das Betriebssystem, mit dem so ein Router läuft, geschrieben werden. Und damit kann man einem Router dann eben halt wunderbare neue Dinge beibringen.
Und da sind wir auch schon bei dem Grund, warum ihr immer noch daran festhaltet, obwohl es ja zumindest in Frankfurt, soweit ich weiß, überall WLAN, Internet
gibt. Ach, da sollte man sich nicht täuschen. Also auch in Frankfurt gibt es nicht überall WLAN. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man hier beispielsweise nicht wie in anderen Ländern sein WLAN in Deutschland offen stehen lassen kann. Weil wir haben hier so ein schönes Rechtskonstrukt, das einzigartig für Deutschland ist. Das nennt sich Störerhaftung. Das heißt, wenn über ein offenes, privates WLAN jemand Unsinn anstellt, beispielsweise Dateien hochlädt, dann kann dafür dann eben halt nicht nur der Täter im Sinne sozusagen der entsprechenden rechtlichen Norm, sondern auch ein Störer mit in Anspruch genommen werden. Und Störer bist du dann, wenn dein WLAN offen war. Dafür haben wir bei Freifunk Lösungen gefunden, über die wir dann vermutlich gleich nochmal sprechen werden. Aber das ist sozusagen die Ursache, warum du, wenn du durch Frankfurt läufst, hast du in aller Regel nur deinen, je nachdem, kleineren oder größeren mobilen Datentarif von deinem Telefon. Der eine oder andere dann vielleicht noch eine Hotspot-Flatrate oder ähnliches von einem kommerziellen Anbieter. Aber es ist bei weitem nicht so, dass jeder überall und immer dann noch bis zum Ende des Monats Internet in hinreichendem Maße zur Verfügung hat.
Bevor wir vielleicht auch nochmal inhaltlich auf die Sache eingehen, was also jetzt an Idee auch dahinter steckt, vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben jetzt von Routern und WLAN gesprochen, mal ganz kurz erklären, wie so ein Mesh-Netzwerk funktioniert und warum es auch wichtig ist, dass da auch viele Leute mitmachen.
Gut, das führt so ein bisschen wieder zu dieser Anfangsgeschichte zurück, was man nämlich dann gemacht hat an sozusagen neuen Kunststücken, die man diesen Routern beigebracht hat, war, dass diese Router sich untereinander sehen. Also wenn ein Router so nah an einem anderen Freifunkrouter steht, dass sie sich gegenseitig sehen, dann verknüpfen sie sich in einem sogenannten Mesh-Netzwerk. Das bedeutet, dass sich sozusagen so ähnlich wie bei Relaisstationen quasi können Datenpakete von Router zu Router zu Router weitergeschickt werden. Und dann innerhalb dieses Netzes gibt es ebenfalls auch Router, die über einen sogenannten Uplink verfügen, also wo jemand dann tatsächlich seinen Netzwerkzugang oder seinen Internetzugang teilweise für das Freifunknetz zur Verfügung stellt. Und das sind dann eben halt die Punkte, wo es dann weiter beispielsweise in Richtung Internet geht.
Also die Idee ist, dass Privatleute, eine WG, ihr eigenes Internet, ihr WLAN, was sie vielleicht für die WG auch haben oder für ihre Familie haben, dass sie dann noch ein neues Gerät dazu anschaffen und sich dann einwählen in dieses Freifunk über einen Router.
Du schließt, wenn du eben halt entsprechend Internet zu Hause zur Verfügung hast, dann deinen normalen Internetrouter einfach ein auf Freifunk eingerichtetes Gerät an. Unter der Prämisse, dass eben halt in der Gegend dann auch noch andere Router unterwegs sind, wirst du damit Teil eines größeren Netzes. Es geht übrigens bei diesem Netz nicht nur allein um die Zurverfügungstellung von Internet, sondern bei entsprechender Abdeckung kann man in diesem Netzwerk eben halt alle Dinge tun, die man sonst in einem Netzwerk auch tun kann. Mhm. Zum Beispiel kann ich da Dienste zur Verfügung stellen. Es wäre jetzt beispielsweise denkbar, dass irgendwann Radio X vielleicht mal im Freifunknetz dann einfach streamt. Mhm. Warum nicht? Und dann hätte man dort im Prinzip einen lokalen Dienst zur Verfügung, wie man ihn sonst auch aus dem Internet kennt, aber eben halt mit einem lokalen Bezug.
Wenn ich jetzt in meinen Netzwerkeinstellungen schaue, welche WLANs da zur Verfügung sind, finde ich da einen Freifunk und kann das einfach anwählen? Oder wie breit ist das Netz gerade in Frankfurt? Wie viel machen damit? Auf eurer Homepage schreibt ihr was von 250 Knoten.
Das sind jetzt ungefähr 300 Knoten, sind eben halt immer diese Router, die das Netzwerk dann zusammen bilden. Hm. Allerdings ist das natürlich in Frankfurt noch nicht flächendeckend der Fall. So grobe Schätzung müssten wir vermutlich einen Faktor 10 drauflegen, um wirklich flächendeckend in Frankfurt vertreten zu sein.
Allerdings, aber man kann das mal ausprobieren.
Man kann das ausprobieren. Also erstens, einerseits gibt es dort, wo du vermutlich nachgeschaut hast, auf unserer Homepage wifi-frankfurt.de, kann man sich zum Beispiel mal eine Karte anschauen, wo ein Großteil dieser Router auch entsprechend verzeichnet ist. Hier, wir sind jetzt zum Beispiel, wenn ich mich so umschaue, in der Nähe der Freskas, also auf der Freskas selber gibt es eine Freifunkinstallation, eine kleine. Es gibt dann größere Installationen, beispielsweise bei technisch affinen Menschen, so um den CCC herum, dort wo die ihr Headquarter haben. Also das sind momentan im Wesentlichen Kristallisationspunkte. Aber eben halt noch kein flächendeckendes Netz.
Also es geht ja auch darum, dass ihr das weiterentwickeln wollt. Aber wenn man so ein Netz betreibt, dann stößt man ja auch auf die Tatsache, dass die kommerziellen Netzbetreiber da ja auch eine Konkurrenz sehen. Und es ist ja auch eine Konkurrenz, weil dieses freie Netzwerk soll ja auch befreien von bestimmten Zwängen oder Kontrollmöglichkeiten, also wie das die Anbieter deine Internetanbieter entscheiden können, welche Mail mit welcher Geschwindigkeit verschickt wird und diese Dinge. Vielleicht könnten wir uns nochmal auf diese Ebene begeben. Also da steht ja auch inhaltlich politisch eine gewisse Grundhaltung dahinter.
Ja, also sicherlich, wir haben jetzt ein bisschen auf der Historie herumgeklopft und dort sind wir ein bisschen in die Technik eingestiegen. Was man nicht vergessen darf, ist sozusagen, am Anfang stand dort immer der Gedanke, hier ist was, das vielleicht nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist, in der ausreichenden Qualität. Lasst es uns teilen, damit wir damit in der Summe dann eine bessere Situation erzeugen, als sie vorher. Aber im Detail bedeutet das in der Praxis hier, dass wir Freifunk eben halt auch als Projekt sehen, ein Netz in Bürgerhand eben halt aufzubauen, in dem es keine geartete Überwachungsinfrastruktur einerseits gibt, auf der anderen Seite filtern wir das Netz nicht. Und es gibt dort auch nur, eigentlich die Zielsetzung dort ist, eben halt ein Netz zu haben, das die Bürger selbst betreiben. Und der andere Aspekt ist eben halt auch, dass wir eine Infrastruktur dann haben, bei der beispielsweise, wenn mein Nachbar gerade seine Gelder ein bisschen priorisieren muss, also mit anderen Worten, sich vielleicht einen DSL-Anschluss nicht leisten kann, dann habe ich da eine Möglichkeit, ihn eben halt ohne mit Problemen wie Störerhaftung kämpfen zu müssen, auch an meiner Internetverbindung beispielsweise teilhaben zu lassen.
Ja, sprechen wir doch mal über die Sicherheit. Wie sicher ist das denn für mich als Nutzerin, die ich mich da einwähle? Also kann der Mensch, der das WLAN anbietet, sich irgendwie auf meinem Handy, auf meine E-Mails irgendwie mitlesen und kann der da irgendwie drauf? Und ja, vielleicht das erstmal
so. Also grundsätzlich, Freifunk ist so sicher oder so unsicher wie das Internet generell. Das heißt, es ist ein offenes WLAN, es gibt dort in dem Moment keine Verschlüsselung des Inhalts. Das heißt, wenn du sensible Inhalte über eine Netzwerkverbindung übertragen möchtest, die du nicht selber kontrollierst, vollständig, dann ist es immer angeraten, dass du darüber nachdenkst, je nach Sicherheitsbedürfnis. Erstens, ich schaue, dass ich über Seiten gehe, die per HTTPS verschlüsselt sind, beziehungsweise wenn ich ganz generell sozusagen meinen gesamten Netzwerktraffic sichern will, muss ich eben halt für eine VPN-Verbindung sorgen, also für so ein Virtual Private Network, wo dann der komplette Traffic verschlüsselt wird. Davon befreit ich Freifunk nicht. Freifunk ist erstmal sozusagen nur die Straße und die auch wie eine Straße sozusagen selbst dafür nicht sorgt, dass Verkehrsregeln eingehalten werden, sollte ich sozusagen mich vorher schlau machen, wie ich mich halbwegs sicher auf einer Straße bewege.
Und das aber an jedem Internet, nicht nur im Freifunk. Andersrum, was ist, wenn ich jetzt da mitmache, wenn ich das klasse finde, vielleicht das jetzt heute höre und mich dann da anschließe, mir so einen Router besorge, vielleicht mal zu so einem Treffen gehe und das dann irgendwie mich da so einen Knoten bilden möchte, bin ich da sicher, dass die Leute, die sich da einwählen, nicht auch zu mir irgendwie nach Hause wählen können? Das geht in die gleiche Richtung wie gerade. Aber was ist denn mit Menschen, die das vielleicht auch nutzen, in der Hinsicht, die ich vielleicht eigentlich gar nicht unterstützen möchte?
Okay, fangen wir mal bei dem ersten Teil an. Grundsätzlich ist es so, dass sozusagen diese Freifunk-Firmware, die wir zur Verfügung stellen, die wird zwar teilweise, also die wird im überwiegenden Teil dann heruntergeladen für bestimmte Routertypen und so. Das sind dann Dateien, die sozusagen speziell vorbereitet sind. Da gehört ein gewisses Grundvertrauen dazu, dass wenn ich das installiere, dass die Software dann auch das tut, was von uns dort versprochen wird. Ich muss dem aber nicht vertrauen. Ich kann selbstverständlich entsprechend technische Kenntnisse vorausgesetzt mir auch die Quellcodes nehmen und sozusagen hier sozusagen meine Freifunksoftware selber bauen. Aber jetzt wieder zurück zum praktischen Teil. Es ist so, dass der Freifunk-Router wird als Gerät an deinen normalen DSL-Router angeschlossen. Damit leitet er den Netzwerkverkehr durch diesen Router. Von uns sind die Geräte so konfiguriert, dass sie sich für dein Netzwerk nicht interessieren, sondern direkt einfach eine Verbindung aufnehmen zur Infrastruktur bei uns. Das ist eine sogenannte VPN-Verbindung, mit der der komplette Verkehr, der eben halt über diesen Freifunkrouter erzeugt wird, zu unserer Infrastruktur übertragen wird. Das heißt, der Router, wenn er nicht, sozusagen, wenn die Konfiguration nicht verändert wird, interessiert sich für dein konkretes Netzwerk eben halt nur als Durchleitpunkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn jemand dort etwas macht, was vielleicht nicht deinen Interessen entspricht, also mit anderen Worten, wenn dort beispielsweise inkriminierte Handlungen durchgeführt werden, was passiert dann? Wir hatten über Störerhaftung bereits gesprochen. Wir haben dort sozusagen zwei Aspekte. Das eine ist, im Kontext des Freifunks gibt es sozusagen die Betrachtungsweise, die noch nicht vollständig erhärtet ist, dass Freifunk-Communities als Provider gelten könnten. Das zeigen zumindest Urteile, erstinstanzliche Urteile allerdings nur, die in jüngster Zeit in verschiedentlich gefällt worden sind. Es gibt aber eine zweite Ebene, die wir hier beispielsweise in Frankfurt einsetzen, eine technische Ebene, mit der wir versuchen, dieses rechtliche Problem ein Stück weit abzumildern. Und zwar, wenn der Verkehr sozusagen zu unserer Infrastruktur weitergeleitet wird, dann wird er von dort aus nicht direkt ins Internet gepackt, sondern er kommt in Schweden bzw. in den Niederlanden ins Internet. In Schweden und in Niederlanden gibt es die Störerhaftung nicht. Und da das Verfolgen von Rechteverletzern halt ein Geschäft ist, passiert nämlich eins, diejenigen, die von einem Rechteinhaber beauftragt werden, doch mal zu schauen, was im Internet so passiert, schmeißen als erstes die IP-Adressen weg, die nicht aus Deutschland sind, weil nur in Deutschland können sie sich aufgrund der Störerhaftung halt Geld holen. Und genau das passiert in aller Regel, sodass wir einfach in den letzten Jahren dort, kann da im Wesentlichen für Frankfurt nur sprechen, aber hier keinerlei Effekte hatten, dass bei uns irgendjemand angekommen wäre und gefragt hätte, wer denn bitteschön sich hinter folgender IP-Adresse verstecken würde. Wenn das passieren würde, hätten wir noch einen weiteren Punkt, wir können es Ihnen nämlich nicht sagen.
Lass uns doch jetzt nochmal auf die Perspektive schauen. Wir wissen jetzt, was war mit den Freifunkern, was momentan ist. Aber du hast vorhin was angesprochen, dass es natürlich auch darum geht, mehr in die Fläche zu kommen. Die Bewegung mit der um die Zahl 10 zum Beispiel für Frankfurt zu potenzieren, dass das also frankfurtweit funktionieren würde. Wir wissen, dass ihr in Wiesbaden bei einer Anhörung wart und was bräuchte es denn, damit der Freifunk sich auch so frei weiterentwickeln kann aus eurer Sicht an politischen Veränderungen, aber auch wie müssten vielleicht Gelder generiert werden, wo könnten die herkommen?
Ja, also da gibt es momentan Bewegung. Einerseits natürlich Bewegung, du hattest jetzt Wiesbaden angesprochen, es gibt auch in Bund Bewegung bzw. in anderen Bundesländern, wo wir jetzt Freifunker in der Summe versuchen, das Bewusstsein bei der Politik dafür zu schaffen, dass nur weil etwas sozusagen nicht kommerziell ist, es sozusagen nicht irgendwelche Spinner sein müssen, sondern dass wir hier ein relativ mächtiges Werkzeug haben, um Bürgerbeteiligung auch praktisch erlebbar zu machen. Auch ein mächtiges Werkzeug übrigens, was uns unheimlich hilft, weil Dinge müssen erlebbar werden. Allein deswegen, weil wir in der gesamten Bundesrepublik jetzt einfach ganz praktisch zum Beispiel bei der Thematik Versorgung, Internetversorgung bei Flüchtlingsunterkünften mit Freifunk eben halt ein Werkzeug in der Hand haben, mit dem wir sehr, sehr schnell in der Lage sind, dort Lösungen zur Verfügung zu stellen, auf eine Art und Weise, wie ich zumindest meiner Erfahrung nach es bisher von kommerziellen Anbietern noch nicht gesehen habe.
Ja, es ist ja auch wichtig für die Menschen, die jetzt hier nach Deutschland kommen, die Möglichkeit auch zu haben, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Und da ist ja halt die technischen Möglichkeiten heute mit iPhone so weit, dass man also übers Netz Kontakt halten kann, wo früher nur Briefe gingen oder vielleicht Telefonate, also, ist das eine ganz andere Situation. Das ist ja auch für das Überleben und das also auch als Mensch integer bleiben zu können für die Leute, die hier nach Deutschland, auch nach Frankfurt kommen, auch wichtig.
Was nicht nur die Refugees anbelangt, sondern vielleicht auch Menschen, die auf der Straße leben, die sich nicht vielleicht immer in das WLAN bei McDonald's ein.
Oder Menschen, die von Insolvenz betroffen sind, Privatinsolvenz,
die Telefon
Leitung abgedreht bekommen haben?
Du hast jetzt viele Szenarien da schon genannt. Grundsätzlich ist es so, dass auch da versuchen wir eben halt ein Bewusstsein in der Politik zu schaffen, dass Internetversorgung als solches müsste man eigentlich konsequenterweise mittlerweile als Teil der Daseinsvorsorge betrachten. Da ich eben halt, wenn ich jetzt, nehmen wir mal so lässige Schlagworte, wie ich sie immer wieder höre, E-Government, das ist in Deutschland noch nicht so super weit, aber wenn mein Amt von mir erwartet, dass ich mich doch bitte schön elektronisch melde, dann wird es relativ schwierig, dort sozusagen noch ordentlich teilzunehmen an den Verwaltungsvorgängen, wenn ich das nicht mehr kann. Genauso ist es so, ich habe Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen. Kommunikationsbedürfnis, wir Menschen sind soziale Wesen, also ein Kommunikationsbedürfnis als solches ist ganz essentiell. Und der nächste Punkt eben, wenn ich in einer neuen Lebenssituation bin, und das sind beispielsweise die Geflüchteten ohne Frage, dann wäre es ja ganz nett, wenn ich eben halt die Zeit, die ich dann habe, weil besonders viel Beschäftigung wird den Menschen eben halt in diesen Unterkünften, gerade wenn sie eben halt noch auf ihre, ja, man muss ja mittlerweile sagen, Verarbeitung durch die Ämter warten. Sie haben dort Zeit zur Verfügung und diese Zeit sollten Sie nutzen, um sich eben halt dann, oder nutzen können vielmehr, um sich mit der Lage vertraut zu machen, zu schauen, wo finde ich jetzt selbst was raus, damit ich eben halt nicht in diesem Ohnmachtsgefühl bleibe, warten zu müssen, bis irgendein Beamter zu mir kommt und sagt, so und jetzt bist du dran. Und all diese Dinge werden natürlich einfacher, wenn ich entsprechend Netzwerk dort zur Verfügung habe, wo ich mich eben halt die meiste Zeit des Tages aufhalte.
Das ist die Seite der Nutzerin. Wer bietet das jetzt an? Also wer ist bei euch in der Gruppe aktiv? Sind das jetzt nur technische Menschen, die sich besonders gut mit Internet auskennen und irgendwie mit Informatik, oder sind da auch tatsächlich die...
Also sicherlich brauchst du da einen gesunden Grundstock auch an technisch interessierten Menschen, wenn du eben halt Infrastruktur betreiben möchtest. Als Verein tun wir das hier in Frankfurt. Aber die Motivation der Menschen, die dort eben halt bei uns vorbeischauen und auch in den letzten Monaten verstärkt vorbeischauen, ist sehr, sehr vielfältig. Sicherlich in so einer Situation, wie wir sie jetzt momentan gerade mit den Geflüchteten haben, kommen viele aus der Motivation heraus, helfen zu wollen und auch praktisch helfen zu wollen. Es gibt dort auch ganz grundlegend politisch Überzeugte. Wir haben bei uns im Freifunk Menschen beispielsweise, die sich ansonsten auch noch politisch engagieren, beispielsweise eine ganze Reihe von Piraten, aber auch von den Grünen habe ich dort schon jemanden gesehen. Also das sind Menschen aus dem, die einfach erkannt haben, das, was wir ja gerade besprochen haben, dass Kommunikation ganz essentiell ist für menschliches Dasein in dieser Gesellschaft. Und demzufolge kann ich doch nicht sagen, dass das alles nur Nerds sind.
Also ihr werdet mehr, die Knoten werden mehr in Frankfurt und nicht nur in Frankfurt, sondern in Deutschland, und ein ganzes Netz entsteht von Menschen, die Router bei sich zu Hause aufstellen, um ihr WLAN freizumachen, um es in diesem großen Freifunknetzwerk frei zur Verfügung zu stellen, und wir können uns da alle einwählen. Guckt mal in eurem Smartphone, ob ihr da bei euren WLANs, die ihr da anwählen könnt, wo ihr euch einwählen könnt, da irgendwo Freifunk steht, probiert das doch mal aus und meldet euch gerne. Wir probieren das gleich auch aus hier bei Radio X im AWS-Magazin und bedanken uns sehr herzlich bei Pavel, dass er uns über das Freifunk berichtet hat. Vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
Gerne.
Bis bald.
War mir eine Freude. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Hallo, Frau Medicke. Hallo. Drückst du bitte nochmal, ja? Frau Medicke, können Sie uns hören?
Ach so.
Das Telefon ist eigentlich an. So, jetzt müssten wir eigentlich Frau Medicke hören von Verdi aus Kassel. Warum funktioniert das jetzt nicht?
Weil das die andere Telefonleitung ist.
Vielleicht.
Deswegen wollte ich auflegen und die andere annehmen. So.
So, und da ist sie nicht. Das heißt, wir haben das Schreckgespenst, dass die Technik nicht das tut, was wir wollen. Wir haben vorhin noch geunkt. Wir machen heute mal eine Sendung ohne Sendeloch. Sendeloch können wir euch nicht bieten, aber dafür können wir euch jetzt hoffentlich...
Zweiter Versuch. Frau Medicke von Verdi, hoffen wir jetzt zu hören am Telefon.
Hallo, Frau Medicke?
Ja, ich bin am Telefon. Hallo.
Sehr schön. Vielen Dank für Ihre Hartnäckigkeit. Frau Mechtin-Mitteke, Sie sind Verdi-Sekretärin für den Fachbereich Handel in Kassel. Und wir haben mit Ihnen den Kontakt aufgenommen, um von Ihnen zu erfahren, wie es denn um die Tarifauseinandersetzung bei Amazon steht. Da ist ja schon seit einiger Zeit, das ganze letzte Jahr, der Versuch von den Mitarbeitern und von Ihrer Seite, in einen anderen Tarifvertrag zu kommen. Vielleicht können Sie uns mal kurz erklären den Hintergrund für die Tarifauseinandersetzung und wie der aktuelle Stand ist.
Ja, also das Ganze hat in Hersfeld damit begonnen, dass es eine große Unzufriedenheit gab. In 2011 ist das akut gewesen. Da gab es nämlich seit 2007 keine Lohnerhöhung mehr bei Amazon. Und das hat großen Unmut hervorgerufen. Die Beschäftigten haben sich stärker organisiert in Verdi. Und das hat dann 2013 dazu geführt, dass wir die ersten Streiks für einen Tarifvertrag durchgeführt haben, weil natürlich über einen Tarifvertrag wir sowieso noch ein höheres Lohnniveau durchsetzen wollen, aber es geht ja auch immer um Lohnerhöhungen, jährliche sozusagen.
Ja, und 2007, die letzte, was haben wir jetzt, 2015, das ist eine lange Zeit, acht Jahre.
Also es gab zwischen 2007 und 2011 keine Lohnerhöhung, ja. Und dadurch ist der Unmut quasi ausgebrochen.
Mhm. Und es ist aber auch so, dass es ja ein Tarif ist, den die Beschäftigten nicht anerkennen möchten. Also sie werden nach dem
Amazon Entgeltsystem bezahlt. Also die haben verschiedene Levels gebildet und danach werden die Mitarbeiter bezahlt. Und dieses Bezahlsystem von Amazon, das liegt eben niedriger als das, was wir an Tarifsätzen im Einzel- und Versandhandel ansonsten haben.
Mhm. Wieso können die sich da einfach anders eingruppieren? Also gibt es da keine Maßstäbe, dass man sagt, das ist jetzt aber ein Postvertrag, also ein Zustellungsvertrag, wo diese Arbeitnehmer jetzt drunter fallen würden? Warum kann Amazon da einfach einen anderen Vertrag zugrunde legen?
Naja, es gibt ja in unserem Land keine gesetzliche Vorgabe, dass Tarifverträge angewendet werden müssen, ne? Sondern das ist ja immer eine Frage, ob Arbeitgeber mit Gewerkschaften Tarifverträge vereinbaren, beziehungsweise Arbeitgeberverbände mit Gewerkschaften. Es gibt ja entweder die Branchentarifverträge oder es kann auch Haustarifverträge geben für einzelne Unternehmen. Ja. Und sowas gibt es halt bei Amazon nicht. Amazon hat erklärt, sie wenden keine Tarifverträge an.
Mhm. Nun geht es also für die Beschäftigten und Sie, Verdi, als deren Vertreter, darum, Amazon dazu zu bringen, sich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln, dass man also in den Einzelhandel- und Versandhandelstarifvertrag kommt. Amazon behauptet ja immer, es wäre eigentlich kein klassischer Versandhandel. Warum sehen Sie das anders?
Also letztendlich, sage ich mal, ist das ein Streit um das Kaisersbad, ob der über dem Tarifvertrag dann drüber steht Einzel- und Versandhandel oder Haustarifvertrag oder Logistiktarifvertrag. Entscheidend ist ja, was ist drin in diesem Tarifvertrag. Mhm. Also welches Niveau von Bezahlung und Niveau der Regelung sonstiger Arbeitsbedingungen ist da drin enthalten. Und wir wollen das Niveau eben auf Einzel- und Versandhandlungsebene herstellen, weil wir einerseits natürlich der Meinung sind, dass die Beschäftigten das verdienen, das höhere Lohnniveau. Und es hat natürlich auch einen tarifpolitischen Aspekt. Amazon ist der größte Online-Versandhändler und setzt Maßstäbe, hat dadurch natürlich auch Konkurrenzbedingungen für sich, also hat bessere Konkurrenzbedingungen als der stationäre Einzelhandel, wenn sie schlechter bezahlen, ja, und kann sich einen besseren Konkurrenzvorteil verschärfen und das ist in der verzerrt ja auch die Wettbewerbssituation insgesamt.
Ja. Amazon hat sich ja aber, also die Geschäftsleitung, als sehr hartleibig herausgestellt. Wie lange kochen Sie jetzt schon mit denen direkt in einem Topf um andere Tarifverträge?
Naja, wie gesagt, die Auseinandersetzungen haben wir 2013 begonnen. Ja. Jetzt haben wir 2015 rum. Das ist jetzt noch nicht so ein ganz langer Zeitraum. Also man muss da schon eine gewisse Hartnäckigkeit an den Tag legen. Wir müssen ja auch erstmal unsere Durchsetzungsfähigkeit erhöhen. Wir müssen bedenken, dass es 8 Standorte gibt von Verteilzentren, von Logistikzentren bei Amazon. Und wir haben jetzt insgesamt 7 Standorte mit im Streik, mit dem Arbeitskampf, wobei jetzt auch noch nicht überall ganz viele Streikende sind. Auch da muss man ja auch erstmal eine gewisse Druckpotenzial entfalten. Also wir haben noch Luft nach oben, ja, um weiter was zu entwickeln, unsere Kampffähigkeit weiter zu entwickeln. Und so, ja, Amazon hat im Moment noch relativ viele Möglichkeiten, Streiks, ja, nicht ins Leere laufen zu lassen, aber doch das kann, also die Wirksamkeit von Streiks noch ein bisschen auszuhebeln.
Das wollte ich gerade fragen, denn als Konsumentin spürt man, zumindest soweit ich gehört habe, ja noch nichts davon. Also wenn man da bestellt, kommt es immer noch, das, was man bestellt hat, einigermaßen zeitnah an.
Na gut, also Lieferfristen werden dann schon ein bisschen nach hinten gesetzt. Amazon treibt auch einen hohen finanziellen Aufwand, um die Streiks nicht beim Kunden spürbar werden zu lassen. Sie haben zum Beispiel jetzt auch in den also vor den Saisongeschäften, Weihnachten und so weiter, jede Menge Saisonkräfte eingestellt. Sie haben Polen und Tschechien sehr schnell ans Netz genommen, um da auch den deutschen Markt mit beliefern zu können. Also die haben richtig Geld in die Hand genommen, um auch unseren Streiks zu begegnen. Das ist ein wirtschaftlicher Aufwand, der da betrieben wird, wo sie sich im Moment vielleicht mal ausrechnen, dass sie damit besser fahren, als Tarif zu bezahlen. Aber vielleicht wird das auch irgendwann eine andere Rechnung sein.
Sie haben gesagt, in der Tarifauseinandersetzung ist aus Ihrer Sicht noch Luft nach oben. Sie haben jetzt am Montag eine Streikveranstaltung in Bad Hersfeld gehabt. Also Sie haben von der Frühschicht bis zur Spätschicht die Arbeit ruhen lassen und bezeichnen das selbst als Nadelstiche. Wie ist da die Perspektive für die gewerkschaftliche Arbeit in der Zukunft? Es scheint ja Amazon nicht so wahnsinnig viel auszumachen.
Also wir arbeiten natürlich schon daran, dass die Streiks sich noch weiter verbreitern, dass wir in den Standorten noch mehr Beschäftigte in den Streik mit reinziehen können. Sicher, da haben wir noch Entwicklungsbedarf und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sehen Sie denn als Gewerkschaft bei der Geschäftsführung von Amazon so vielleicht auch Entgegenkommen signalisiert in die eine oder andere Richtung? Hat denn weil ich denke mir, es ist schon schwierig, immer wieder die Kolleginnen und Kollegen zu mobilisieren und dann so ins Leere zu laufen. Wir haben denn auch die Streiks zumindest Teilerfolge, also was Arbeitszeiten anbetrifft, Sicherheit für den Arbeitsplatz und diese Dinge?
Also das sehen wir schon so, dass es Teilerfolge gibt. Es gibt, seitdem wir aktiv sind, Lohnerhöhungen, die Amazon quasi freiwillig den Beschäftigten gewährt. Es gibt jetzt in das dritte Jahr in Folge ein Weihnachtsgeld, was Amazon bezahlt. Das sind natürlich Maßnahmen, um auch Verdi ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich denke, insgesamt haben sich die Streikenden oder die Belegschaften auch ein Stück weit Respekt verschafft. Also das Umgehen ist ein bisschen anders geworden. Man versucht schon als Arbeitgeber, Amazon versucht sich mehr als guter Arbeitgeber zu präsentieren, auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Und auch, viele kleinere soziale Maßnahmen spielen da auch eine Rolle, ob das eine Verbesserung in der Kantine ist oder Pausenräume und solche Dinge. Ne? Also da ist schon einiges passiert.
Sie sagen, Amazon versucht sich in der Öffentlichkeit als besserer Arbeitgeber zu präsentieren, aber ankommen tut es ja nicht, denn es gibt auch eine Aktion eines Konsumentenstreiks, der eben ihren Arbeitskampf unterstützt, also von den Seiten der Menschen, die da bestellen. Da wird dazu aufgerufen, nicht gar nicht mehr bei Amazon zu bestellen, sondern im Gegenteil Dinge zu bestellen und die dann aber wieder zurückzuschicken und von dem Umtauschrecht Gebrauch zu machen, um so auch die Kosten hochzutreiben und ihren Arbeitskampf zu unterstützen. Ist das was, wo Sie mit zusammenarbeiten quasi mit solchen Initiativen, oder ist das einfach was, wo Sie sich freuen, dass von der Seite nicht der Angestellten, aber eben von der restlichen Bevölkerung da auch so eine Stimmung gemacht wird, wo man sagt, ja nee, eigentlich ist es nicht in Ordnung, wie Amazon mit seinen Mitarbeiterinnen umgeht?
Also wir freuen uns natürlich über Unterstützung aus der Öffentlichkeit, auch von Kunden. Es gibt ja durchaus auch Meinungsäußerungen von Kunden. Es gibt E-Mails, es gibt Postkarten, die an die Amazon-Zentrale in München geschickt worden sind, wo auch Kunden auffordern, wo Kunden sich sozusagen äußern, sie bestellen schon bei Amazon, aber wünschen sich auch, dass die Beschäftigten besser bezahlt werden und dass es bessere Arbeitsbedingungen gibt. Das ist natürlich positiv. Ein bisschen kritisch sehen wir die Sachen, die vielleicht in Richtung Boykott manchmal diskutiert werden. Unsere Kollegen wollen natürlich ihre Arbeitsplätze behalten, das ist klar. Das ist eine kritische Situation. Ob dieser sogenannte Konsumentenstreik tatsächlich irgendeine Wirkung hat, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also da haben wir jetzt eigentlich so, haben jetzt unsere Kollegen, Beschäftigten im Grunde auch nichts weiter darüber berichtet, dass ihnen da irgendwas aufgefallen ist, dass das im größeren Umfang irgendwo gegriffen hat. Also ich kann es nicht einschätzen.
Ich erinnere mich, dass es vor etlichen Jahren schon mal ein großes amerikanisches Unternehmen, ich glaube Walmart hieß es oder heißt es auch heute noch, auf dem deutschen Markt oder auf dem europäischen Markt hat versucht, Fuß zu fassen und dann irgendwann resigniert abgezogen ist, auch über die Strukturen, die gewachsenen hier mit Tarifrecht, Tarifautonomie in diesen Dingen. Meinen Sie, dass Amazon jetzt das erreichen möchte, was Walmart nicht geschafft hat?
Also ich denke schon, dass Amazon lernfähiger ist als Walmart. Also sie haben ja inzwischen akzeptiert, dass es Betriebsräte gibt. Mhm. Es gibt an allen Standorten Betriebsräte und das hat Amazon ja, also versucht ja auch Amazon in ihrem Sinne, die Betriebsräte auch einzuspannen, sage ich mal, weil es gibt ja schon auch Regelungen, die einfach irgendwo getroffen werden müssen und da ist es ja auch sinnvoll, dass man da Interessenvertretungen mit einbezieht und wir hoffen, dass sie das in Bezug auf Tarifverträge und Gewerkschaften irgendwann mal genauso sehen, dass das einfach in unserem System der Arbeitsbeziehungen in Deutschland mit dazugehört und dass das letztendlich auch für eine Produktivität eines Unternehmens eigentlich eher gut ist, ja, wenn man motivierte und engagierte Mitarbeiter hat, die auch sich gewerkschaftlich engagieren dafür, dass sich Arbeitsbedingungen und Bezahlung verbessert.
Ja.
Und da ist ja auch schon einiges erreicht worden, wie Sie gerade gesagt haben. Und das freut uns von dieser Seite. Und wir hoffen, dass es da noch weitergeht und dass Sie da noch mehr bessere Bedingungen für die Mitarbeiterinnen bei Amazon herausholen können.
Ja, vielen Dank, Frau Mittecke, dass Sie uns zum Gespräch zur Verfügung standen. Wir nehmen uns heraus oder wir erlauben uns, das auch weiterhin zu beobachten und vielleicht in näherer Zukunft nochmal auf Sie zuzukommen und uns und unsere Hörer über die Tarifauseinandersetzung zu informieren.
Ja, danke auch. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss. So, schnell. Geht eine Stunde. Also 60 Minuten hier bei Radio X vorbei wie im Fluge. Und wir möchten jetzt noch einmal die Gelegenheit nutzen, uns zu verabschieden. Nicht ohne vorher noch auf die Nachfolgesendung Virus Musik und der mit Mental Maps. Kollege Matthias, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber er wird wahrscheinlich dann auch gleich reinkommen. Also bleibt dran, es lohnt sich hier weiter zuzuhören. Das war das ABS-Magazin am 13.01.2016.
Genau, und in der nächsten Woche hat mir Emanuel schon verraten, dass er etwas zur Geschichte von Chiapas machen wird. Also da wird es auch wieder spannend. Also schaltet euch ein und hört das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales.
Und wir möchten natürlich auch noch zu unserem Gast Asi Danke sagen noch einmal, dass du hier warst und viel Erfolg auch weiter für eure Arbeit.
Ja, danke euch.
Und Erik, schön, dass du uns heute mal wieder besucht hast.
Gerne.
Und ja, wir sagen, was sagen wir?
Tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.